Also was uns vor allem froh macht zunächst, ist, dass es wirklich bundeseinheitliche Regelungen gibt. Ich glaube, das ist wirklich wichtig für die Menschen, dass es nachvollziehbar ist, dass für jeden die gleiche Regelung gilt. Und das macht es auch leichter, sich daran zu orientieren und macht auch nochmal so einen psychologischen Effekt. Das heißt, es ist wichtig, wir müssen uns orientieren, wir müssen jetzt hier nochmal durchhalten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger psychologischer Effekt. Es gibt ein paar weniger Dinge in dem Bundesgesetz, was wir in Thüringen aber noch nicht sozusagen in unsere Verordnung hatten. Wir sind ja wirklich.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel betrifft das insbesondere den Bereich Kindergarten und Schule. Wir hatten ja bisher so eine Regelung, dass wir die Landkreisen und kreisfreien Städte empfohlen haben, bei einer Inzidenz von 150 Kindergärten und Schulen zu schließen. Aber sie konnten auch alternativ schauen, ob es erstmal andere Möglichkeiten gibt, um das Infektionsgeschehen zu minimieren. Die Landkreise haben davon verschieden Gebrauch gemacht. Jetzt ist eben die Regelung ab 100, wird auf jeden Fall Wechselunterricht stattfinden und ab einer Inzidenz von 150 dann Distanzunterricht,
oder außer für die Abschlussklassen. Oder 150?
Ab 165, Sie haben recht, ja. Genau, danke. Ab 165 dann diese Regelung des Distanzunterrichts für alle, also für die Kindergärten und die Schulen. Und für die Schulen dann außer bei den Förderschulen und bei den Abschlussklassen, da werden Ausnahmen gemacht, was, denke ich, aber auch nachvollziehbar ist, damit man wirklich zu dem Abschluss kommen kann. Das ist eine sehr einschneidende Regelung und wirklich anders als bisher in unserer Verordnung geregelt.
Wie machen Sie das eigentlich? Denn uns fällt es ziemlich schwer, den Durchblick zu behalten. Ich glaube, den meisten Menschen in Thüringen und in Deutschland auch. Haben Sie noch den Durchblick von Tag zu Tag?
Also ich muss den haben, das ist schon klar, aber ich gebe es ehrlich zu, manchmal schaue ich natürlich auch nochmal in meine, in die Regelungen nach, wie es ganz genau sozusagen sich darstellt. Wir versuchen ja auf unserer Homepage wirklich immer darzustellen, welche Regelungen sind gerade gültig, und das werden wir natürlich auch mit den Bundesregelungen machen, damit das sozusagen nachvollziehbar ist. Aber ich verstehe es, es ist natürlich eine schwierige Situation, es ist sehr komplex, aber es ist auch nichts Neues. Also wir haben natürlich schon immer Bundesrecht gehabt, wir hatten Landesverordnungen, und das eine muss sich dann mit dem anderen sozusagen nach Möglichkeit konfliktfrei verhalten. Aber das ist, es ist eine komplexe Situation, das sehe ich ein.
Finden Sie es denn gut, dass es zum Beispiel für Schulen jetzt eine Testpflicht gibt, aber zum Beispiel in Unternehmen die Angestellten sich nicht testen lassen müssen? Oder sich, also Unternehmen müssen zwar jetzt mit dem neuen Gesetz oder mit der Verschärfung Tests anbieten, aber die sind ja nicht verpflichtend. Wie erklären Sie das den Eltern von Kindern?
Ja, das ist natürlich eine Widersprüchlichkeit, die wir immer mal wieder finden in den Verordnungen, in den Gesetzgebungen. Hier ist tatsächlich das Problem, dass man nur ab einer bestimmten, also es muss immer verhältnismäßig sein, ob bestimmte Tests verpflichtend angewiesen werden können oder nicht. Und das ist abhängig davon, wie hoch ein Infektionsrisiko ist. Und das Infektionsrisiko wird so eingeschätzt, dass es in Kindergärten und Schulen größer ist als ein Unternehmen. Wir hatten ja auch eine Testpflicht beispielsweise in Pflegeeinrichtungen und in Krankenhäusern. Dort ist es eben auch ein hohes Infektionsrisiko. Aber ich verstehe auch, dass das schwer nachzuvollziehen ist. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, es gäbe hier eine Pflicht. Aber das würde dann wahrscheinlich vor den Gerichten sehr schnell scheitern.
Mit den Gerichten war das ja so eine Sache in den letzten Wochen. Mhm. Ich möchte noch auf ein anderes Thema kommen. Und zwar haben wir heute Morgen bei Radio Frei in Erfurt zum Beispiel ein Stück gebracht, wo ein Arzt, der in Erfurt eine Hausarztpraxis hat, der hat gesagt, wir sind am Anschlag, diese ganze Organisation von den Impfungen macht uns fertig. Die sitzen teilweise bis 1 Uhr nachts, das Ärzteduo, und planen die Impfungen für die nächsten Tage. Mhm. Es läuft zwar, aber die sagen, wenn die Priorisierung wegfallen würde, wäre das ein riesen Pluspunkt. Wir könnten viel schneller und viel effektiver impfen. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, wo viele ältere Menschen geimpft sind, die aufzuheben?
Also um ein Beispiel zu nennen. Wir haben in Thüringen, stand letzte Woche, die Zahlen 178.000 über 70-Jährige, die geimpft waren. Und es sind ca. 300.000 über 70-Jährige, die noch nicht geimpft sind. Und das war ja genau die Idee auch, dass gerade die Hausarztpraxen schauen, dass eben Menschen, die nicht mobil sind, Menschen, die sich vielleicht lieber in ihrer Hausarztpraxis impfen lassen, dass die noch mal viel schneller einen Zugang haben, vielleicht über ihren Hausarzt, über ihre Hausärztin, um eben ihre Impfung bekommen zu können. Wir haben die Priorisierung schon geöffnet. Also für AstraZeneca ist es so, dass auch die über 60-Jährigen jetzt in den Hausarztpraxen, aber auch bei uns sozusagen die mit reingenommen werden. Wir haben auch die Priorisierung, was die, das Personal an Schulen und an weiterführenden Schulen angeht, haben wir ja auch geöffnet. Aber wir müssen tatsächlich auf die schauen, die besonders hohes Risiko haben, schwer zu erkranken und zu sterben. Und deswegen sind wir noch nicht so weit, wir sind auch ein Land, das sehr viel ältere Menschen hat im Vergleich zu anderen Bundesländern, sind wir noch nicht so weit, dass wir die Priorisierung vollständig aufgeben können.
So wie ich den Arzt verstanden habe, meinte der, wenn wir die Priorisierung aufheben, können wir impfen, wer auch immer in die Praxis kommt und wer das möchte. Und wenn ich in eine Praxis gehe, dann sind da auch viele ältere Menschen am Vormittag. Also würde man doch die eigentlich auch bekommen.
Ja, die könnten ja auch geimpft werden. Also wenn sie über 60 sind, können sie ja auch in der Hausarztpraxis geimpft werden. Es geht nur darum, ich glaube, dass es eben wirklich wichtig ist zu schauen, das wissen wir eben aus der Forschung, dass die älteren Menschen besonders schwer erkranken und eben auch die Gefahr ist, dass sie sterben, an der Krankheit viel größer ist. Und wenn wir sagen können, wir haben jetzt hier eine gute Hälfte beispielsweise geimpft, dann kann man auch aus der Priorisierung rausgehen. Aber das ist sozusagen erstmal noch nicht der Fall.
Naja gut, wobei die 30- bis 60-Jährigen ja auch extrem schwere Schäden haben, wenn sie auf die Intensivstation kommen. Also ist eine schwierige Abwägung wahrscheinlich, aber wann denken Sie, kommt die Aufhebung der Priorisierung, damit die Hausarztpraxen komplett loslegen können? Weil im Moment hört sich so an, als ob die am Stock gehen.
Aber also ich habe da jetzt andere Rückmeldungen auch. Ne? Die Hausarztpraxen, die impfen wie verrückt und es gibt ganz viele, die dort anrufen. Es gibt ja auch die ganzen Menschen mit Vorerkrankungen, die wir jetzt gar nicht in den Impfstellen so abgebildet haben. Ne? Also die jetzt eine schwere Tumorerkrankung haben, eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung haben und so weiter. Die werden ja in den Hausarztpraxen noch geimpft. Und ich glaube, das Problem besteht insbesondere im Fall der AstraZeneca-Impfstoffe, die sind ja gar nicht für unter 60-Jährige zugelassen, sondern nur für über 60-Jährige, nur in Ausnahmefällen. Wenn der Arzt sozusagen da entsprechend das begleitet, wäre da eine Öffnung möglich. Und so viel, also, und da werden wir jetzt schauen, wenn das sozusagen wenn die abgeimpft sind, dann können wir auch in die nächste Priorität gehen. Und ich glaube, dass insgesamt die Priorisierung Ende Mai, Anfang Juni, denke ich, auch fallen wird.
Gut, die Hausarztpraxen impfen, so wie es aussieht, ab nächster Woche ja eh nicht mehr mit AstraZeneca. Also es kommt ja anscheinend...
Für eine Woche ist das. Also für eine Woche. Okay. Bekommen die Praxen nur BioNTech geliefert, genau. Aber dann werden auch die Impfstoffe, also AstraZeneca wird ja auch weiter geimpft. Ja. Es ist auch, muss man nochmal sagen, an der Stelle, es ist ein guter, ein hochwirksamer Impfstoff, insbesondere für die Älteren, bietet der wirklich eine lange und eine sehr, sehr verlässliche Wirksamkeit. Insofern bin ich da auch froh, dass wir die Hausarztpraxen an der Stelle mit im Boot haben.
Ja. Können Sie einen Überblick geben, wie die Situation bei den Intensivstationen im Moment in Thüringen aussieht?
Also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, das muss man sagen. Wir haben, wenn man jetzt den Durchschnitt nimmt, sind so 34% der Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern mit Covid-19-Patientinnen und Patienten belegt. Jetzt muss man wissen, dass diese Patienten nochmal eine viel höhere Betreuung brauchen. Also da braucht es viel mehr Menschen, die sich um die kümmern. Deswegen ist das dann eben für die Intensivstation insgesamt immer eine schwierige Situation. Es gelingt nur, weil Pflegekräfte aus anderen Stationen hinzugezogen wird. Und damit merkt man auch, das heißt, dass andere Behandlungen, andere Operationen, die eben nicht medizinisch sozusagen dringlich sind, nicht stattfinden können. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Und wir haben immer noch das Problem, dass die Anzahl, also dass wir davon ausgehen, dass die Belegung in den Intensivstationen weiter ansteigen wird. Also wir hatten letzte Woche schon den Fall, dass wir 4 Patienten in ein anderes Bundesland verlegen mussten, damit die gut versorgt werden können. Und das ist momentan der Fall. Also wir verlegen sozusagen ab innerhalb unserer Versorgungsstrukturen in Thüringen, aber auch jetzt bereits schon in andere Bundesländer. Und das zeigt, wie bedrohlich die Situation an der Stelle ist.
Lassen Sie uns noch kurz auf ein anderes Thema kommen. Wir haben es gerade schon angerissen. Der Flüchtlingsrat hat heute eine Pressemitteilung ausgegeben, dass das Land Thüringen sich endlich um eine wirkliche Impfstrategie für geflüchtete Menschen, vor allem in den Sammelunterkünften, kümmern muss, weil die ja auch oft in Umständen leben, wo sie ganz eng aufeinander sind. Haben Sie die im Blick? Und wenn ja, wie?
Genau, ganz selbstverständlich und ich verstehe das Problem und wir haben das auch im Blick. Es gibt ja einen Impfstoff, den wir jetzt bekommen als Länder, das ist Johnson & Johnson. Das ist ein Impfstoff, der nur einmal geimpft werden muss. Das heißt, der ist genau in dem Bereich, wo Menschen in Gemeinschaftsunterkünften sind, aber irgendwann auch wieder in eine andere Unterkunft sind, besonders geeignet. Jetzt war das Problem, dass wir den eigentlich schon vor 14 Tagen bekommen sollten. Dann gab es mal eine kurze Pause, weil in den USA noch bestimmte Daten geprüft wurden, aber der wird jetzt zu uns kommen und es wird genau der Impfstoff sein, den wir dann eben in den Gemeinschaftsunterkünften in der Erstaufnahme verimpfen wollen. Da sind wir gerade dabei, das vorzubereiten und ist auch dringend notwendig, verstehe ich. Aber wie gesagt, wir haben jetzt erst den Impfstoff bekommen und aber bekommen den jetzt erst.
Warum gab es nicht schon vorher Impfdosen für die geflüchteten Unterkünfte? Weil das ist ja, da sind ja viele Leute in Stufe 2, soweit ich weiß, Impfstufe 2. Genau. Und ja auch einige ältere Menschen. Also warum gab es da nicht vorher BioNTech oder AstraZeneca?
Es ist tatsächlich so, dass diese, also genau, die Gemeinschaftsunterkünfte sind in der zweiten Priorität. Und wir haben so mobile Teams, die zuerst in den ganzen Senioreneinrichtungen, den Pflegeeinrichtungen waren, die erstmal diese Einrichtungen abgearbeitet haben. Dann waren noch die Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die nochmal mit besonders betroffen waren. Und jetzt als nächsten Schritt sind sozusagen dann die Gemeinschaftsunterkünfte und andere Unterkünfte dran, die dann eben durch die mobilen Teams aufgesucht werden können. Es wäre theoretisch auch schon möglich gewesen, natürlich, dass geflüchtete Menschen über das Impfportal hätten sich anmelden können. Wir sehen aber auch, dass es besser ist, das in den Einrichtungen selbst zu leisten. Und wie gesagt, dafür haben wir extra diesen einen Impfstoff auch vorgesehen gehabt, weil das weil man eben keine Zweitimpfung braucht. Das ist, glaube ich, auch für die Menschen selber einfach einfacher dann auch zu handeln.
Das heißt, so in 3 Wochen können die Unterkünfte damit rechnen? Oder
ja, das, genau, das wird es ein bisschen davon abhängen. Wird sicherlich nacheinander sein und es wird auch noch ein bisschen organisatorisch zu klären sein, dass man vielleicht, also wie man das eben in den Versorgungsstrukturen handelt, aber ich gehe auch davon aus, dass da in 3 Wochen spätestens dann auch die Impfungen zumindest zum Teil auch stattgefunden haben.
Ich persönlich habe noch eine letzte Frage. Von Seiten der Bundesregierung, so habe ich das verstanden, soll es Erleichterungen und Ausnahme von Geh- und Verboten geben für Vollgeimpfte. Können Sie das, ist das richtig? Und was sind das dann für Erleichterungen? Wissen Sie das schon?
Also, genau, das sind so 2 Dinge. Das eine ist, alle unsere Öffnungsstrategien sind mit Testen verbunden. Und eine Frage ist, wie Geimpfte oder Genesene, also Menschen, die jetzt erkrankt waren an Covid-19, gelten für circa 6 Monate als nicht ansteckend, wie diese mit Getesteten gleichgestellt werden können. Das ist jetzt etwas, was wir mit der Gesundheitsministerkonferenz sozusagen besprochen haben. Das heißt, Getestete, Geimpfte und Genesene, 6 Monate, sind sozusagen gleichgestellt. Die müssen dann eben nicht extra nochmal einen Test machen. Aber es gibt Ausnahmen im Bereich der Pflege und auch der Krankenhäuser. Hier sagt man, dass trotzdem noch eine Gefährdungssituation besteht, weil natürlich auch Geimpfte ansteckend sein können und eben das eine Bevölkerung ist oder Menschen sind, die besonders schwer erkranken können. Und eine 2. Diskussion, die wird aber jetzt erst geführt werden, da ist meines Erachtens der Ethikrat auch beauftragt, sich nochmal darum zu kümmern, ist, inwiefern es für Geimpfte weitere Rechte geben könnte. Und das ist aber, wie gesagt, noch in der Diskussion. Und ich glaube, am Montag gibt es eine Ministerpräsidentenkonferenz, die sich auch mit diesem Thema nochmal beschäftigen will.
Schon wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz.
Naja, das ist ja auch ein wichtiges Gremium, weil die sich über wichtige inhaltliche Fragen auch austauschen müssen. Und ich denke, dass sie eigentlich in die richtige Richtung gehen, sieht man ja, dass das Infektionsschutzgesetz sehr viel Überschneidungen hat mit den Beschlüssen, die Ministerpräsidentenkonferenz gefasst haben. Die Frage ist nur, wie das dann umgesetzt wurde in den Ländern. Und das war dann leider zum Teil sehr unterschiedlich.
Ich glaube, wir können noch ganz lange reden. Haben wir was vergessen, was Ihnen noch ganz wichtig ist, was in dieser Situation vielleicht auch für die Menschen total wichtig ist, die jetzt vielleicht zuhören?
Ja, also ich glaube, im Moment ist immer noch wirklich wichtig, dass die Infektionszahlen vor allem durch Infektionen im privaten Bereich auch stattfinden. Und es wird eben oft unterschätzt oder die Menschen denken immer, ja, der mir nah ist, der kann mir vielleicht auch nicht gefährlich sein. Und das ist genau das Problem, dass man das oft unterschätzt. Und deswegen ist es auch im privaten Bereich, insbesondere wenn man in geschlossenen Räumen, so wichtig, dass man trotzdem die AHA-Regeln einhält. Das ist das eine. Und das zweite ist für mich auch nochmal eine wichtige Botschaft. Wir haben jetzt das Instrument dieser Selbsttests. Die sind wichtig, aber sie geben auch nur eine bedingte Sicherheit. Also es werden nicht alle positiven Fälle dadurch erkannt, weil immer nur eine Momentaufnahme so einen Test darstellt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man trotzdem die AHA-Regeln einhält. Das wird dann alle Mosaiksteinchen ergeben dann ein gutes Bild und so kann man sich am besten schützen.